dort dann zu mir so die Frage gestellt habe, was ist da alles passiert rund um Nehemia, Esra, mich ein bisschen vertieft mit dieser Geschichte auseinandergesetzt. Und unter anderem bin ich dann auf den Haggai gestossen. Das ist das zweitkürzeste Buch in der Bibel. Es hat zwei Kapitel, nicht so bekannt. Und es spielt in dieser grossen Szenerie vom Nehemia und dem Esra, von dieser Rückkehr aus dem babylonischen Reich, wieder ihres Heimatland und dem Aufbau vom Tempel, wieder ihres Eigenheim, ihre Sicherheit wieder aufzubauen als Volk Israel. Dort drinnen bewegt sich das. Und ich will heute mit euch über einen Text nachdenken und einen Text anschauen, wo es darum geht, Segen zu erleben. Was wir von dieser Geschichte können lernen rund um Segen erleben beim Haggai. Es ist so, ganz ein kurzer geschichtlicher Abriss vielleicht, dass Männer und Frauen, aber vor allem Männer, vom Geist Gottes bewegt zurück sind in ihr Land. Man redet da irgendwie, glaube ich, von 50'000, die von Gottes Geist bewegt worden sind. Das war nicht einfach jeden und das ganze Volk gewesen, sondern wirklich so die, die ein geistliches Anliegen hatten, um da vorwärts zu gehen, und die, die da wirklich wollten, wieder ihr Land aufbauen. Sie sind dann zurück und dann ist es so gewesen, dass nachdem sie angefangen haben, ein bisschen Widerstand gekommen sind, sie haben dann die deutet mit der einfachen Sicht, sage ich jetzt mal, sie ist in dem Fall noch nicht an der Zeit. Oder wenn die Widerstände zu gross werden, dann lass uns da ein bisschen vorsichtig sein, lass uns da ein bisschen zurückhaltend sein. Und sie haben dann angefangen, die Prioritäten in ihrem Leben ein bisschen zu verschieben, weg vom Tempelbau, weg von Gott hin zu ihren eigenen Häusern. Und so in einem ersten Moment findet dann der Haggai zu seinem Volk, hey, merkt ihr da eigentlich auch, es gibt eine gewisse Prioritätenverschiebung in unserem Leben. Unsere eigenen Häuser, dass die tieferet und schön sind, wird uns wichtiger wie der Bau vom Tempel. Also übertreibt, wie Gottes Reich wieder aufzubauen, wie teilt sie und Gottes Gegenwart so, ist uns zumal unser eigenes Projekt, unser eigenes Unterwegssein wichtiger. Also ist so der erste Ruf und dort trainieren, genau, dann hat es, Entschuldigung, das war so etwa nach 15 Jahren Baustopp von dem Tempel. Also wo die Schwierigkeiten gekommen sind, wo die Widerstände gekommen sind, hat es so 15 Jahre Baustopp gegeben, wo sie dann nichts mehr gemacht haben an dem Tempel. Und nachher ist der Ruf gekommen vom Haggai, hey, lass uns da wieder unsere Prioritäten richtig ordnen. Lass uns nicht mehr nur um unser eigenes Gärtchen uns kümmern, sondern uns wieder auf das fokussieren, was relevant, was wichtig ist für uns als Volk Gottes. Und das haben sie dann gemacht und jetzt der Text, den wir miteinander lesen, der ist etwa so rund 2 Monate, nachdem sie wieder angefangen haben. Sie haben wieder gemerkt, wie schwierig das ist, wie wenig Ressourcen das sie haben und so. Und etwa 2 Monate, nachdem dass sie wieder angefangen haben, spielt jetzt da unseren Text. Im Haggai 2 ab Vers 15. Ich lese es aus der Neuen Evangelistischen Übersetzung. Nun aber gebt Acht. Das wird uns in dem Text nochmal begegnen. Also Gott gibt da einen Hinweis und sagt, hey, achtet euch drauf, haltet das irgendwie fest, schaut, was da passiert. Nun aber gebt Acht, was von heute an geschieht. Bevor ihr begonnen habt, im Tempel Jahwes Stein auf Stein zu legen, wie ging es euch da? Kann man zu einem Kornhaufen, der 20 Sack haben sollte, so waren es nur 10. Kam man zur Kelter, um 50 Krüge Traubensaft zu schöpfen, waren es nur 20. Ich schickte euch Hagel, Mehltau und Getreidebrand und machte alle eure Arbeit zunichte. Trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt, spricht Jahwe. So ist es geblieben bis heute, bis zum 24. Dezember, bis zu dem Tag, an dem das Fundament für den Tempel Jahwes vollendet wurde. Gebt Acht, was von heute an geschieht. gebt Acht. Liegt euer Saatgut noch in den Speichern? Haben eure Weinberge, eure Feigen, Granatäpfel und Olivenbäume immer noch keine Erträge gebracht? Von heute an will ich euch und euer Land wieder segnen. Der Haggai spricht in diesem Text von einer Umkehr, von einer Hinwendung wieder zu Gottes Gegenwart, zu dem Tempel. Eine Ausrichtung auf das, was wirklich zählt. Nicht, dass am eigenen Haus bauen eigene Prioritäten wichtiger zu zählen wie Gott. Raum geben für Gottes Segen, könnte man sagen. Richtet euer Herz wieder aus. Und er nennt dann Beispiel und sagt, hey, ihr habt viel geschafft, ihr habt viel zu tun, ihr habt euch wirklich bemüht, so. Aber eure Erträge, die bleiben aus. Es ist enttäuschend, was er erlebt. Und das ist nicht nur ein wirtschaftlicher Mangel, dass da viel gekrampft worden ist und am Schluss wenig übrig geblieben ist, sondern auch ein geistlicher Mangel, der da ist. Das ist nicht nur eine Botschaft, die auf den wirtschaftlichen Mangel zielt. Und dann sagt Gott durch den Haggai her und die Katastrophe, die er erlebt hat, das ist im Fall nicht nur Zufall. Das ist im Fall nicht einfach nur so, dass jetzt hier irgendwie zufällig eure Ernte missglückt wäre, sondern ich habe den Wunsch, dass ihr zu mir umkehrt. Dass ihr wieder zu mir zurückkommt. Und ich habe gemerkt, das wirft schon die Frage vom Leid nochmal auf bei mir. Also, wenn Gott da sagt, hey, das Leid, das da euch gerade widerfährt, das ist aktiv von mir und ich habe den Wunsch, dass ihr zu mir umkehrt. Wie oft hören wir, gell, wenn irgendwie Leid widerfährt, ja, musst vielleicht dein Leben neu richten, glaubst zu wenig, sollst umkehren, was auch immer, welche Sünde ist da in deinem Leben, was ist da irgendwie schief, was ist da schräg, damit dir das widerfährt. Und Jesus lehnt das im Neuen Testament kategorisch ab. Das ist nicht die Botschaft, die beim Leid dahinter steckt. Jesus sagt nämlich im Johannes 9, in den Versen 1 bis 3, dass da ein Blinder ist, der nicht irgendwie ein Fehlverhalten, moralisch falsches Verhalten dahinter steckt und er blind ist. Und Jesus schafft mit dem eine neue Deutung, wenn es ums Leid geht. Nicht einfach Gott ist der, der Leid dir uns widerfahren lässt, sondern es ist möglich, dass in unserer Welt, in unserem Unterwegssein, Leid uns widerfährt, ohne dass da Gott uns irgendwie etwas will mit dem sagen. Aber Leid kann Raum schaffen für Gottes Handeln, für sein Dabeisein, für sein Mitten drin sein, ohne dass moralische Schuld da ist oder als Voraussetzung irgendwie ist. Die Frage ist also nicht, was ist der Sinn jetzt von dem Leid oder von dem, was mir da widerfährt, sondern ob Gott unserem Leid gegenwärtig ist, mitten drin und unseren Fokus auf ihm liegt und nicht auf unserem eigenen. Nichtsdestotrotz, da bei den Israeliten ist es so gewesen, dass Gott sagt, hey, ich habe das aktiv gemacht, weil ich wollte, dass ihr wieder zu mir umkehrt. So, ich wollte, dass ihr wieder eure Augen auf mich richtet, eure Herzen wieder zu mir umkehrt. Und dann kommt im Vers 18 der Wendepunkt. Hey, ihr werdet wieder Segen erleben. Wenn jetzt, wo der Tempel und das Fundament wieder am Entstehen ist, wo ihr euer Herz wieder auf mich ausgerichtet habt, wie euch Hinwendung wieder an mich ist, will ich euch Segen schenken. Von dem Tag an will ich segnen. Und das ist das, was ihr in dem Text so rauskommt. Hey, gebt Acht, was ab dem Moment passiert, wo ihr euch wieder mir zuwendet. Gebt Acht, schaut auf das. Also ihr werdet etwas sehen, ihr werdet etwas feststellen, ihr werdet etwas warnen von dem, was da jetzt passiert, wenn euer Herz sich wieder ausrichtet. Und ich will euch segnen. Jetzt mit dem Segen ist es so eine Sache. Wir alle als Christen wissen ja, was Segen ist. Weiss nicht, mir fällt es immer mal wieder schwer oder ist schwer gefallen, Segen Gottes zu benennen. Was ist denn Segen? das ist irgendwie so gut und gleichzeitig so gross. Was ist Segen? Segen kommt aus dem latinischen Wort benedicto oder aus benedigere. Und bene, das wissen vielleicht die einen, was das heisst. Gut. Bene ist gut. So, das bringen wir noch an. Und die Gere heisst sagen. Also, Segen kommt aus dem Wort gutes Segen. Gutes Aussprechen. Und jetzt wissen wir alle, wenn Gott redet, wenn Gott gutes ausspricht, dann passiert etwas Nachhaltiges. Wenn Gott gutes ausspricht, dann passiert Nachhaltiges mit einer Präsenz, die nie mehr kaputt geht. Lass uns am Anfang in der Bibel mal reinschauen. Und Gott redet und er ruft die Welt in Existenz. Da passiert etwas Gewaltiges durch sein gute Reden. Sein Segen, sein gute Reden hat verändernde und gestaltende Kraft und Möglichkeit. Sein Segen ist gigantisch. Und genau das ist gemeint, wenn wir über Segen reden. Wenn Gott anfängt, gut zu aussprechen, wenn Gott anfängt, gut zu reden, dann passiert etwas. Dann ist das nicht einfach nur schön, sondern dann hat das eine Kraft, dann hat das eine Power, dann hat das eine nachhaltige, verändernde Wirkung. Und jetzt ist es so, dass Gott gut über dich denkt. Dass Gott gut von dir redet. Und wie gewaltig es ist, wenn wir lesen in den Sprüchen 18, 21. Unsere Worte haben Macht über Leben und Tod. Und wer achtsam mit ihnen umgeht, kann ihre guten Früchte geniessen. Also deine und meine Worte, die haben schon Macht über Aufblühen, über Leben und über das Sterben und Verderben. Wie viel mehr haben Gottes Wort Kraft und Macht, Leben zu verändern? Unser Leben etwas hervorzubringen, gut zu tun, Veränderung zu schaffen. Wie viel mehr haben die Worte Gottes Kraft, Möglichkeiten, die über unser Denken ausgehen? Johannes 10,10. Der Dieb kommt nur, um die Schafe zu stehlen und sie zu schlachten und um Verderben zu bringen. Da haben wir es wieder. Das Schlechte, was möglich ist. Ich aber bin gekommen, um ihnen Leben, also Segen, das Leben in dieser ganzen Fülle, das Gute Gottes zu bringen. Leben in ganzer Fülle. Das ist das, was Jesus möchte. Der Segen Gottes, das Gute von Gott in seiner ganzen Fülle über unserem Leben. Und ich stelle mir das irgendwie wie vor, wie so ein Wasserfall, wo mit dieser gewaltigen Wassermenge über die Klippen abbrätscht so. Ich bin in der Nähe von Schaffhausen aufgewachsen und dort ist der Rheinfall sehr nah. Und ich finde das so gewaltig, das Bild, die Vorstellung von diesen Wassermassen, wo die über die Felsen kommen. Und so stelle ich mir das irgendwie vor mit dem Segen Gottes, mit dem Guten, mit dem Gewaltigen, mit dem Reden Gottes, wo nur das Beste und das Gute will für unser Leben. Aber jetzt wissen wir, seit dem Garten Eden und in meinem Leben auch sichtbar, dass ich mich von dem Wasserfall, wo da über mich möchte einprasseln und prätschen, immer wieder entfernen. Wir haben immer wieder Prioritätenverschiebungen. Wir haben immer wieder, dass wir unseren eigenen Gott sein wollen. Dass wir Sachen wichtiger nehmen, wie Gott selber und seine Gegenwart. Und das hat schon bei Adam und Eva angefangen, dass sie irgendwie das Gefühl haben, der Gott, der haltet mir etwas vor, der enthaltet mir etwas. Also müssen wir doch selber schauen zu unserem Recht, damit wir da alles den Segen und das Gute und das Leben haben. Und so haben es auch wir immer wieder. Wir entfernen uns. Wir nehmen uns aus dem Segen raus. Wir gehen weg. Passiert ständig in unserem Leben, in meinem Leben, dass sich die Prioritäten verschieben. Dass mir anders wichtiger wird. Gell? Und das ist nicht immer moralisch falsch verhalten. Irgendwelche schlimme, sündhafte Sachen, die da in unser Leben reinkommen. Sondern ganz einfach Sachen, die unserem Herz zumal einen wichtigeren Stellenwert bekommen wie Gott. Zumal werden uns Sachen wichtiger, verbringen wir massiv viel mehr Zeit, es schafft mehr aus unserem Herzen, wie das Gott das darf. Meine Energie, meine Kraft, meine Leidenschaft, meine Begabungen fließen mal in andere Projekte, in andere Sachen. Und ich finde dort drin Freude und Gutes. Und das ist ja alles nicht schlecht, aber wenn es uns wichtiger wird, wie Gott, wie seine Gegenwart, dann wird das zu einem Götz. Dann verschieben sich dort unsere Prioritäten. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir unser Leben immer wieder so Segensvoraussetzungen schaffen. Wir können nicht über den Segen Gottes verfügen. Wir können nicht etwas tun, damit der mehr oder weniger ist. Der Segen Gottes ist nicht verfügbar für dich und für mich. Aber das ist ein Zuspruch und ein Versprechen Gottes. Und was wir tun können, sind Segensvoraussetzungen schaffen. Immer wieder in seine Nähe. Immer wieder zurück zu dieser Quelle. Immer wieder die Prioritäten neu zu ordnen und Voraussetzungen schaffen, dass der Segen Gottes in unserem Leben erfahr- und erlebbar werden kann. Das ist das, was im Haggai zum Ausdruck kommt. Hey, kommt wieder zurück, kommt wieder zu mir. Dann werdet ihr erleben, dass ich euch segne, dass der Segen Gottes real ist. Ihr werdet den wieder sehen. Kommt wieder zurück in meine Gegenwart. Nähe zu Gott, Nähe zu Jesus ist der Ursprung von all dem Guten, wo Gott für dies und mein Leben parat hat. Von all dem Guten, wo Gott geschaffen hat. Gegenwart von Gott und Jesus ist der Ursprung von allem Segen. Wir lesen im 1. Mose 27 und 28, so schuf Gott den Menschen als sein Bild. Als Gottes Ebenbild schuf er ihn, als Mann und als Frau schuf er sie. Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch, bevölkert die Erde und nehmt sie in Besitz, herrscht über die Fische im Meer, über die Vögel am Himmel und alle Kriechtiere. Das Erste, was Gott gemacht hat, ist der Mensch gesegnet, das Gute Gottes über ihm ausgesprochen. Und das ist der Ort gewesen, wo Gott und die Menschen zusammen unterwegs sind. In seiner Nähe ist der Segen das Gute gewesen. Das Gute, wo Gott für uns Menschen parat hat. Und jetzt im Haggai 2 sagt er, kommt wieder zurück zu mir und dem Segen. Das ist nicht der Tag, ab dem wir Menschen keine Probleme mehr haben. Das ist nicht der Tag, wo nachher alles Friede, Freude, Eierkuchen und einfach ist. Das ist nicht der Tag, wo zumal alles recht einfach geht oder funktioniert. Aber das ist der Tag, ab dem wir mit ihm zu Überwinder werden. Und Überwinder sind. Und Jesus ruft uns immer wieder in seine Nähe, in seine Gegenwart, in seine Nachfolge. Er will, dass wir in unserem Leben Segensvoraussetzungen schaffen. Jakobus 4,8, wer sich ihm naht, dem naht sich Gott. Das ist ein Versprechen Gottes. Wer sich ihm naht, dem naht sich Gott. Das ist Gottes Versprechen an dich. Und gell, vielleicht tönt jetzt das in unseren Augen manchmal ein bisschen aktivistisch. Oder in unseren Ohren. Entschuldigung. In unseren Ohren tönt das vielleicht ein bisschen aktivistisch. Jetzt muss ich wieder. Jetzt muss ich die Segensvoraussetzungen schaffen. Jetzt bin ich wieder gefordert, etwas zu tun. Und ja, einerseits hat Gott alles zu tun. Er hat seinen Part eingehalten. Und wir sind aufgefordert, eine Antwort zu geben. Andererseits geht es aber nicht darum, dass wir jetzt etwas tun müssen, sondern vielleicht müsste man es so formulieren, Raum schaffen, wo er uns kann begegnen, wo er darf reden, wo er uns darf die Augen öffnen, wo er uns darf reinreden. Es ist nicht ein aktives müssen tun, sondern vielleicht vielmehr ein Raum schaffen für ihn. Ein Raum schaffen für seine Gegenwart. Für sein Dasein. Und dann auch tun, was er uns aufs Herz legt. Dann auch tun, was vielleicht Mut kostet, was vielleicht unangenehm ist, aber was er uns mitgibt. Und es geht weiter in dem Segen. Wenn wir über Segen nachdenken, dann geht es nicht nur darum, dass wir Segensvoraussetzungen schaffen, sondern auch, dass wir den Segen Gottes erkennen. Haben doch auch schon gehört von Brutpaar, wo wenn es Hochzeit ist und es regnet, was die können klönen, was die können jammern, dass man jetzt da irgendwie auf allen Bildern muss den Schirm die vorne haben und die Schleppe, wo nass ist und wenn man da eins kann sich darüber aufregen, jammern und klönen, anstatt dass man den Segen erkennt, dass man darf heiraten. Oder Beispiel aus unserer Familie, wir haben anfangs von dem Jahr so 3 Wochenende, einmal ein verlängertes, wo wir gewusst haben, das sind so unsere Ferienmomente. Da haben wir eine gewisse Form von Auszeit, da sind wir nicht irgendwie eingebunden in der Kirche unterwegs, sondern wir haben so 3 Momente im ersten halben Jahr, wo wir so etwas wie Ferien dürfen haben. Die 3 Momente sind also alle ins Wasser gefallen, 2 davon wegen kranken Kind. Der 3., weil sonst etwas noch passiert ist, Unvorhergesehenes, was uns verunmöglicht hat, können zu gehen. Und die erste Reaktion ist ja irgendwie zu jammern. So. Jetzt hätten wir doch das gebraucht. Jetzt wäre doch das so gut gewesen für uns. Es wäre so wichtig gewesen. Und man könnte uns darüber aufregen, dass die Kinder im Winter immer krank sind. Und wenn die da alles heimschleppen und du kannst dich darüber aufregen, wer jetzt da welche Grippe mit in die Kille genommen hat und warum das dann nach der Hütte welche krank sind. Oder du kannst einfach anerkennen, dass Ferien ein Luxus ist, den wir haben und viele gar nicht kennen. Und dass wir ein riesen Segen haben und ein riesen Geschenk, dass wir ein Kind haben. So, es ist eine Entscheidung, was will ich sehen? Sehe ich gerade nur den Mangel und das, was ich nicht habe? Oder sehe ich das, was ich habe? Will ich das sehen, was ich habe? Es braucht eine Entscheidung, auf was dass ich schaue und was Gott tut. Sei das als Kirche, wo wir das immer wieder müssen. In den Ehen, in Familien, aber auch mit den Menschen, wo wir unterwegs sind. Mit Menschen, wo wir, wenn Jesus näher bringen und vielleicht manchmal so oft das Gefühl haben, das sind nur Mauern, das sind nur harte Herzen und irgendwie das Ganze unterwegs sein. Gott und Jesus, wo ist dein Wirken da drin? Ich sehe das nicht. Jetzt wollen wir doch diesen Menschen Jesus näher bringen, weil Jesus das Beste ist, was einem Menschen passieren kann. Und das nicht mit einer Agenda, sondern weil man das wirklich von Herzen möchte. Und man sieht nur Mauern. Lass uns nicht vom Mangel her denken. Wir haben nicht einen Gott, der vom Mangel her denkt. Von dem, wo nicht möglich ist. Von dem, wo fehlt. Sondern wir haben einen Gott, der von Segen her und vom Guten her denkt. Und lass uns das erkennen, was Gott schon tut. Das Gute kommt von ihm, und zwar nur von ihm. Jakobus 1,17. Lass uns das sehen. Lass uns das empfangen. Und ich bin der Erste, der in allem hinein das Potenzial sieht. Also ich als Lars bin vom Typ her eine, egal was ich sehe und wo ich bin, ich sehe Potenzial. Ich sehe Möglichkeiten, ich sehe Chancen. Und das beinhaltet immer auch, ich sehe den Mangel. Also das, was zwischen dem Potenzial und dem Jetzt ist, so. Und ich darf es mir immer wieder zu Herzen nehmen und selber lernen. Lass es nicht vom Mangel her denken. Lass uns nicht von dem her denken, was uns fehlt. Und das ist auch als Kirche nicht immer ganz einfach. Weil Mangel hat es an jedem Ecke. Überall haben wir das Gefühl, da fehlt uns doch etwas. Wäre doch cool, hätten wir noch mehr. Kleine Beispiele aus der Bibel. Da ist die Witwe bei Melisa, die seit ganz schwierige Situation in ihrem Leben hat und sagt, ich habe nichts mehr. Nichts. Und der Elisa sagt, was hast denn du noch? Sie sagt, nichts. Ich habe nichts mehr, außer das kleine bisschen Öl. Und das kleine bisschen Öl hat ihre Geschichte ganz neu geschrieben und hat Gewaltiges tun in ihrem Leben. Oder der Andreas, gell, da sollten die Jüngeren wie 10'000 Leute, 5'000 Männer mit Essen versorgen. Und Andreas kommt da mit irgendwie dem Znüni-Böckli von dem einen Bub, den er ihm abgeluchst hat. Und sagt, Jesus, da, wir haben nichts. Und Jesus sagt, super, gut. Also, lass uns 50er-Gruppe machen. Und Andreas sagt, du hast mich falsch verstanden. Wir haben nichts. Und alle werden satt. Oder der Holzknebel von Mose. Findest du in jedem Wald ein Stück Holz. Nichts Spezielles. Und Gott schreibt Weltgeschichte mit so einem Holzknebel. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns durch ihn mit dem ganzen geistlichen Segen aus der Himmelswelt beschenkt hat. Das ist eine Tatsache. Lass uns nicht vom Mangel her denken. Durch Jesus Christus sind wir gesegnet mit dem ganzen, mit dem vollen Umfang vom himmlischen Segen. Der ist uns zuteil geworden. Und vielleicht der wichtige Teil, sagt dann der Paulus ein bisschen später, ergebe eurem Herzen erleuchtete Augen, damit ihr seht, zu welch großartiger Hoffnung er euch berufen hat. Und damit ihr wisst, wie reich das herrliche Erbe ist, das auf euch die Heiligen wartet. Also der Segen Gottes, der ist real, der ist da. Und jetzt bittet der Paulus darum, dass unsere Herzensaugen aufgehen, dass wir das dürfen sehen und erkennen. Dass wir nicht nur den Mangel sehen, sondern dass wir dürfen erkennen, welcher Segen Gottes schon da ist. Wo Gott schon Gewaltiges tut. Und dann lass uns einen Punkt weitergehen. Es geht nicht nur darum, dass wir Raum schaffen und dass wir das erkennen, sondern dass wir das auch empfangen und annehmen. Gell, so schnell passiert es in meinem Leben, dass ich das Gefühl habe, ah, da war auch noch Segen gewesen. Ah, da hat Gott auch noch etwas Gewaltiges zu tun. Und ich nehme das gar nicht an. Es darf gar nicht so richtig an meinem Herz arbeiten. Es ist einfach nur irgendwie so ein Anerkennen von etwas Gewaltigem oder Gutem, wo Gott auch noch gemacht hat. Aber es findet wie keinen Platz in meinem Herzen. Ich kann es wie nicht annehmen und es darf mich prägen. Es darf meine Vorstellung über Gott nochmal neu überdenken lassen. Es darf irgendwie in mir nicht Begeisterung auslösen und schaffen, sondern meine Prioritäten und alles andere schaffen schon genug an meinem Herz und prägt mich. Und ich sehe, wie da hat jetzt Gott auch noch etwas Gutes da. Lass uns begeistert sein von dem, was Gott Gutes tut. Lass uns das in unserem Herz und in unserem Inneren verinnerlichen. Lass uns das feiern, was Gott tut. Lass uns Freude haben, einander teilgeben. Ich finde es cool, haben wir noch einen Erlebnisbericht. Weil dort können wir das nicht einfach nur irgendwie einander so, ja, das ist auch noch gewesen und das hat er auch noch gemacht, sondern von ganzem Herzen. Weil es in unserem Herz darf arbeiten. Lass es uns nicht einfach an uns vorbeiziehen, was Gott gut tut, sondern wirklich empfangen. Und auch das, es ist wieder ein Entscheid. Wollte ich, dass das an mir darf schaffen, dass das mein Herz prägt? Oder was in meinem Leben prägt mich sonst noch so, dass ich mich von dem nicht will, kann prägen lassen, weil anders mir wichtiger ist und mich prägt. Und dann weitergehen. Wenn ich Raum schaffe und Segen erkenne und Segen empfange, dann will ich das auch weitergehen. Dann habe ich eine Freude in mir, die ich möchte teilen. Dann habe ich eine Leidenschaft. 1. Petrus 3,9 segnet, denn dazu hat Gott euch berufen. Das ist unsere Berufung, dass man andere segnet. Dass man mit dem Guten Gottes, mit dem Segen Gottes anderen dienet. Damit ihr den Segen Gottes erbt. Es ist ein Kreislauf, wenn man andere segnet, wenn man dürfen das Gute anderen zuteil werden lassen, werden auch wir wieder gesegnet mit dem. Das ist ein Kreislauf, ein Segenskreislauf, der sich da in Bewegung bringt. Segen weitergeben, Menschen ermutigen, Menschen beschenken, ihnen ein Lächeln schenken, gut über Menschen reden. Deine Worte haben Kraft. Nicht aus dem Mangel, sondern aus dem aus dem, was schon da ist, zu sehen. Lass uns da in eine Bewegung kommen, in eine Segensbewegung, in einen Segenskreislauf, wo das Gute Gottes, das, was der Himmel parat hat, in unserem Miteinander darf Realität werden. Und gell, der Kontext von dem Jakobus ist nicht einfach dein Nachbar und die, die wir gerne haben. Dort geht es um unsere Feinde, die, die uns Böses wollen. Lass uns anfangen bei diesen Menschen, wo wir mit ihnen unterwegs sind und uns vielleicht nicht Böses wollen. Dass wir ihnen den Segen Gottes zugänglich machen. Durch unser Leben, durch unser Unterwegssein zusammen. Und lass uns dort aber nicht aufhören und weitermachen denen, die uns Böses wollen. Der Urs hat es gesagt, es gibt Gegenwind, wenn wir mit Jesus unterwegs sind. Das sind nicht alle einfach glücklich, wenn Christen einen lebendigen Glauben leben. Wenn Christen das, was ihnen zum Segen geworden ist, weitergeben. Und zwar ist das vor 2000 Jahren ist uns Jesus zum grössten Segen geworden. Zum grössten Geschenk überhaupt, wo uns Menschen hätte passieren können. Und das Geschenk und der Segen, wo mir zum Größten geworden ist, der will ich teilen mit anderen Menschen. Ich will, dass ihnen das auch widerfahren darf in ihrem Leben. Das Beste, was mir hätte passieren, will ich ihnen doch zugänglich machen. Ist doch logisch, dass ich ihnen Anteil geben will. Dass ich ihnen das möchte ermöglichen, das kennenzulernen. Anteil geben an dem, was mich begeistert, was ich in meinem Herz eben hat dürfen erkennen und hat dürfen verinnerlichen. Das Leben, das er mir schenkt, die Freude, die Friede, der Segen Gottes, wo in meinem Leben hat dürfen widerfahren werden. Hey, und wir haben es gehört, gell? Jesus hat die Türe zum Himmel geöffnet. Wir sind gesegnet mit dem ganzen himmlischen Segen, mit allem, wo Gott Gutes ausspricht. Und wenn wir die Bibel wissen, dann ist das kraftvoll. Wenn wir die Bibel kennen, wissen wir, das ist kraftvoll. Gottes gute Rede. Hey, und dort ist unser Zuhause. Dort ist unsere Heimat. Dort bist du Bürger. In dem Himmel. Und wir dürfen das empfangen, das Gute durch Jesus. Galater 4,13. Durch Jesus Christus bekommen jetzt also Menschen aus allen Völkern Anteil an dem Segen, den Gott Abraham zugesagt hatte. Aufgrund des Glaubens erhalten wir den Geist, den Gott versprochen hat. Egal, was deine Geschichte ist, egal, wie dein Leben ausgesehen hat, wenn wir unsere Prioritäten ordnen und Jesus als unseren Herr und Retter annehmen, wenn wir ihn an erster Stelle wenn sie zu unserem Leben, dann wird uns der Segen Gottes zuteil. Dann hat er eine Realität in deinem Leben. Dann hat er Macht und eine Kraft in deinem Leben. Und Gott überschüttet uns durch Jesus mit seinem Segen. Das ist das, wo der biblische Segen ist, das Gute Gottes über deinem Leben. Und vielleicht ist es so, dass du sagst, hey, ich bin dem Jesus näher, ich schaffe da Raum. Aber irgendwie brauche ich, dass Jesus mir die Augen wieder öffnet, das zu erkennen, was da an Segen rum ist. Oder du sagst, ich erkenne das, aber irgendwie findet es keinen Platz in meinem Herz. Irgendwie prägt es und schafft es nicht an mir. Oder du sagst, hey, ich empfange das. Es macht etwas mit mir, aber ich habe unglaublich Mühe, das weiterzugehen. Irgendwie ist der Kreislauf an dem Punkt so leicht unterbrochen. Ich möchte dich ermutigen in dieser Zeit, die wir jetzt haben, es wird jetzt ein Instrument anlaufen, dich zu fragen, Jesus, wo bin ich dran in diesem Zyklus? Wo sind wir zusammen unterwegs? Und wo ist vielleicht dran, jemanden zu segnen? Oder wo ist dran, Schritte zu tun? Wenn du dich möchtest segnen lassen oder für dich beten lassen, dann ist Marianne in dieser Zeit nachher für dich parat, um für dich zu beten. Lass uns fragen, wo darf der Segen Gottes, das Gute, das uns zum Geschenk geworden ist, in dieser Welt, in unserem Umfeld, weiter teilt und gegeben werden. Und ich möchte beten für uns. Ja, guter Vater, du, wo Himmel und Erde gemacht hat durch dein Wort, unser Leben in Existenz gerufen hat durch dein Wort. Du bist der, der uns segnet, der gute Gedanken hat über jedem von unserem Leben, gute Worte ausspricht über unser Leben. Und wir bitten dich, dass du unsere Herzen öffnest, unsere Augen öffnest für das, was du gut tust, was du vorbereitet hast und segnest, damit wir dürfen in diesem Segenskreislauf laufen und empfangen, annehmen und weitergehen. Du bist der Gott vom Leben. Du bist der Gott vom Guten. Und wir wünschen uns, dass das Gute in unserem Leben darf sichtbar und erlebbar werden für andere Menschen. Aber auch für uns. Und Heiliger Geist, öffne uns die Augen dort, wo unsere Prioritäten sich verschoben haben. Wo wir unter dem Segenstrom weglaufen und wir wieder dürfen zurückkommen in deine Nähe. Führ und leite uns in unserem Unterwegs, in unserem Alltag. Und wir danken dir für deine Güte, für deine Geduld, für deine Barmherzigkeit. Dich wollen wir in dieser Zeit loben und ehren und hören, was du uns zu sagen hast. Amen.